Folge 43 schon. 43, Alter. Hör mir auf, ey. Let's go.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Daniel Haas.
Ja, vielen Dank dafür.
Hallo, lieber Daniel.
Ja, vielen Dank, liebe Frau Ingmar Grimmer.
Jetzt klär's auf, komm.
Ich muss es einfach alle mal klarstellen. Echt, wir haben schon öfters gemacht. Das passiert mir echt oft. Ich werde oft angeschrieben mit hey Daniel oder hallo Daniel Haas. David und Daniel sind doch zwei völlig unterschiedliche Namen, oder?
Du hast es ja schon öfters gesagt, ich habe es dir nie richtig geglaubt, bis ich es gestern in einer Facebook-Gruppe gelesen habe, wo über unseren Podcast gesprochen wird. Tatsächlich, schreibt da jemand Daniel Haas.
Das machen voll viele. Also ich verstehe gar nicht, das ist doch völlig, das sind doch…
Vor allem David ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, als wenn es jetzt irgendein ungewöhnlicher Name wäre, dass man halt irgendwie sich Daniel merkt, aber… David ist ja voll völlig geläufiger Name. Ob es Daniels wo so geht, dass ihr öfters David genannt werdet?
Das wäre die Gegenfrage, ja. Das wäre interessant, aber ja.
An alle Daniels die Frage, werdet ihr David genannt? Und an alle Davids die Frage, werdet ihr auch Daniel genannt?
Ja, oder ist das ein Phänomen, das nur mir so passiert? Also ja, finden wir das mal raus. Also für alle nochmal David. Aber ich erstaunlich, wie oft das vorkommt. Das kommt wirklich mindestens 10-mal im Jahr vor.
Ja, das ist wie bei mir mit Frau Ingmar Grimmer.
Ja, ja.
Ich war auf der Innungsversammlung, lieber David.
Oh, okay.
Die spannendste Veranstaltung, die du dir jemals vorstellen kannst.
Ich schlafe schon ein bisschen ein, oder? Ist so spannend, wie ich es mir vorstelle?
Nee. Aber diesmal war es echt nicht schlecht. Wir haben eine ganz große Bäckerei anguckt, hier bei uns in der Region, die vor 5 Jahren neu gebaut haben. Mich hat es überhaupt nicht beeindruckt, weil ich, also es war interessant, aber mich macht sowas überhaupt nicht.
Geil.
Das sowieso nicht, aber ja, irgendwie mir gibt es nichts. Manche sind dann voll begeistert von der Größe und den Maschinen und alles. Ich fand das gar nicht spannend, aber war trotzdem okay.
Ja.
Und dann haben wir in dem Bierstadl unsere Innungsversammlung abgehalten.
Das klingt doch vernünftig.
Kurz zur Erklärung, die Innung sind ja die ganze Betriebe, also Bäckereien, nicht Betriebe, sondern Bäckereien, die hier in der Region sich zu einer Innung zusammengeschlossen haben. Das heißt also eigentliche Konkurrente, wenn man so will. Marktbegleiter heißt es ja heutzutage.
Ja.
Wir sind in einer Innung gemeinsam organisiert. Und wir führen zum Beispiel die Prüfungen durch und so weiter und so fort. Und einmal im Jahr findet die Innungsversammlung statt, die meistens relativ langweilig ist. Aber diesmal war's ganz interessant.
Und cool.
Aber wieder schön, die Kollegen zu sehen, nach so langer Zeit, Corona-mäßig hat lange nichts mehr stattgefunden.
Ja, klar, logisch. Ja, ja. Schön. Wie groß ist die Bäckerei?
Die Bäckerei dort.
Ja, also riesig. Wie viele Mitarbeiter?
Mitarbeiter weiß ich gerade, knapp 30 Filiale.
Boah, krass, okay. Okay, das ist groß, ja.
Genau, ja, einfach halt riesig.
Ja, ja.
Aber, ja, hat einen, ja.
Ja, ich finde es immer auch nicht so beeindruckend. Ich komme ja doch beruflich ab und zu mal in eine größere Bäckerei. Ich finde es immer alles recht und schön, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow.
Nö.
Ja.
Wir starten wieder durch. Eigentlich mit 2 Feedbacks, aber just in dem Moment, als wir hier angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, habe ich eine Nachricht auf Insta gekriegt. Zu dem Thema Blunder. Wir hatten ja vor 2 Wochen, glaube ich, unsere große Blunder-Folge und haben uns ja überlegt, wo der Name herkommt. Und ich habe jetzt hier eine Antwort erhalten, ob die stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich lese es direkt mal vor. Das Blundergebäck hat seinen Namen nicht von altes, wertloses Zeug, sondern von Bludern. Gleich aufgehen, lockern. Muss ich gerade für die Berufsschule lernen? Da hat der Podcast von gestern total gepasst.
Okay, na dann vielen Dank.
Hast du das Wort schon mal gehört? Bludern?
Nee, ich kenne das gar nicht.
Also mit P, irgendwie denkt man so an Blut.
Ja, nö, also ich kenn's nicht. Aber ja, gut, wenn
ich,
das…
Ich google direkt mal nebenher und tatsächlich laut Wikipedia gibt's das Wort Bludern und scheint auch sowas zu bedeuten. Sich bauschen, blutrig sein, etwas voluminöser machen, einen Stoff mit Luft füllen. Also würde ja passen.
Ah ja, okay, gut, dann passt, ja.
So,
ja.
Frage geht raus an die Community, stimmt es? Oder ist das Bullshit, was die da in der Berufsschule lernen?
Genau, dem mal der Lehrplan über den Haufen werfen. Ja.
Dann die zwei echte Feedbacks für die heutige Folge vom Marcel, gar nicht weit weg von hier. aber er hat uns erst vor 3 bis 4 Wochen entdeckt und hat, jetzt halte ich fest, seitdem 30 Folgen gehört.
Das ist richtig krass. Das ist
Marcel, du bist unser Hero.
Absolut.
Am liebsten würde ich selbst dabei sitzen. Ihr habt mich richtig fürs Backen begeistert und ich möchte am liebsten sofort loslegen und ein Brot nach dem anderen backen und an die Familie verteilen. In nächster Zeit werde ich also ein bisschen in Werkzeug zum Brotbacken investieren. Ihr beiden macht wirklich den besten Podcast für mich und ich genieße das Schwäbisch-Hohenlohische von euch beiden gerne mehr davon. Ed Ingmar, für mich betreibst du die beste Backstube weit und breit und ich kaufe liebend gerne dein Dinkelvollkornbrot. Für meine Frau gibt's immer das Genetzte, das gibt es hier sonst nirgends. Sie kennt es aus ihrer Heimat Heidenheim. Jetzt noch ein etwas irritierender Satz. Bitte macht noch ganz viele Folgen, damit mir in der Arbeit nicht langweilig wird.
Okay, ja gut.
Die Frage ist, was arbeitet er?
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also es klingt ja echt spannend.
Hab ihn auch direkt gefragt, ich habe noch keine Antwort. Schauen wir mal. Dann habe ich dieses Basisrisotto, das ich vor 2 Wochen unterschlagen habe, vom Daniel. Daniel,
Vom David meinst du, ne?
Das ist witzig. Nee, tatsächlich Daniel. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Er ist tatsächlich Fan von Jamie Oliver seit 20 Jahren. Das ist das, was du erzählt hast. Ja. Er hat ein Rezept für Basisrisotto, das mache ich seit Jahren.
Cool.
Da kann man dann richtig viel machen und sogar einen Teil einfrieren. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, das Risotto fertig zu machen. Jetzt habe ich so viel von eurem Podcast profitiert. Gibt's auch mal einen Tipp zurück?
Genau, das war das, was ich vor 2 Wochen erwähnt hatte. Genau das, ja.
Ja, also cool. Jamie Oliver, jetzt wissen wir das auch. Es gibt Risotto-Rezepte, die auf Vorrat gemacht werden können. Vielen Dank, lieber David, Daniel.
Mensch, Daniel, David, ja. Ich blätter hier in einem wunderschönen OK-Magazin. Ist eigentlich nicht meine Art von Magazin, aber was so beim Durchblättern interessant ist, nämlich auf Seite 71 ist Steffen Hensler und Tim Melzer drauf. Und das ist nicht mal das Schönste auf der Seite, weil unter rechts steht unbedingt anhören Nachtschicht. Nathalie, wie wichtig ist die Wahl der richtigen Zutaten beim Backen? Was macht einen guten Sauerteig aus? Diese und weitere Fragen beantwortet Ingmar Grimmer und David in ihrem Back- und Genuss-Podcast. Für mich als leidenschaftliche Hobbybäckerin ein Ohrenschmaus, da ich mir viele Tipps und Tricks angucken bzw. abhören kann, überall, wo es Podcasts gibt. Also die liebe Nathalie ist vermutlich Redakteurin beim OK-Magazin und wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Du hast mir das geschickt.
Eine Kundin hat mir ein Screenshot geschickt oder ein Bild von dieser Seite und hat gesagt, ihr seid im OK-Magazin. Und daraufhin habe ich erstmal geguckt, was ist das überhaupt, wie hoch ist die Auflage und habe mir mal 2 Hefte bestellt, für jeden eins.
Voll gut, ja.
Und zwar nicht wegen der Titelstory, der Rache der Meghan am Königshaus vorne drauf, sondern wegen unserem Podcast und ich habe keine Ahnung, wie wir da reinkommen sind, vermutlich, liebe Nathalie, falls du das hörst, bist du Hörerin unseres Podcasts. Also wenn du mal mehr über uns machen willst, wir stehen gerne bereit.
Auf jeden Fall, klar. Und ich finde, du hast eine Tasse verdient dafür.
Ja.
Also, wir schicken dir, Nathalie, melde dich bei uns. Wir schicken dir für das, dass wir gleichgestellt sind mit Tim Melzer und Steffen Hensler, schicke mir dir sehr gerne eine Tasse zu.
Ich habe es direkt in Insta-Story hineingemacht. Dann hat ein Kunde sich darüber aufgeregt, dass die Meghan auf der Titelseite ist und nicht wir, wenn wir doch im Heft drinstehen.
Ja, ich finde es schon auch. Also, wenn
also dann, Ziel muss sein, die Titelseite.
Ja, finde ich auch gut, ja.
Und noch eine kleine witzige Anekdote zu der Geschichte. Ich habe mir die Hefte bestellt und als ich die Kontaktdaten ausgefüllt habe, war Oberfrau schon ausgewählt. Das ist ja auch voll die Diskriminierung, oder? Ich musste Herr aktiv umändern, wenn ich es in Herr ändern wollte.
Wobei es ja
nicht aufgefallen wäre. Wahrscheinlich Herr bestellt.
Wahrscheinlich. Aber echt cool. Also falls ihr irgendwie sowas entdeckt, schickt uns das gerne zu. Ich finde das immer cool. Also echt spannend. Vielen Dank dafür und melde dich bei uns. Es gibt eine Tasse, geht raus. Ich komm mir gerade vor wie beim Radio.
Ja, ein SWR3-Elch.
Genau, ein SWR3-Elch. Und jetzt, zack, schickt mir raus.
Das könnte man doch mal öfters machen, oder?
Ja, klar.
Und wir können so Leute anrufen lassen.
Ja, ja. So
im Radio, ja.
Ja. Aber da müssen wir halt die Zeit veröffentlichen, wenn wir ja aufnehmen.
Ich glaube, wir kommen irgendwann noch ins Radio.
Ja, ich glaube
auch. Das wäre doch was. Ja, Radio macht bestimmt Spaß.
Ja.
Und dann wäre endlich mal nicht mehr so, die Morningshows nicht mehr so schlecht. Also viele Morningshows sind doch einfach schlecht,
oder? Ja, aber jetzt stellt schon echt, hoch, ja.
Nee, ich sage ja nicht, dass die das schlecht machen, aber ich weiß ja nicht, wer das schreibt, was die da labern, aber, also bei uns laufen solche Sender, wo es Morningshows gibt, nicht in der Backstube, weil da kriegst du Aggressionen, wenn du da davor stehst und Brezeln machst.
Ach, jetzt lass uns doch gemeinsam in die Morningsonne reiten.
Hörst du Morningshows?
Ah, nee, immer mal wieder. Hör es halt im Auto.
Früher war es noch gut. Ja. Lennart und Heine. Kennst du das noch?
Boah, nee, keine Ahnung.
Antenne 1, Lennart und Heine, das Weihnachtswunder. Das waren bewegende Morningshows. Nee, also wer das noch kennt,
Der Sender ging mir tatsächlich irgendwann auf die Keks mit den ganzen Gewinnspielen irgendwann.
Und deshalb, das war noch vor Ostermann oder wie der dann hieß, Ostermann und Schatzi. Lennart und Heine, das ist 20 Jahre her, das war noch.
Ja. Ich bin tatsächlich kein aktiver Radiohörer, ich höre das ab und zu, ein bisschen Nachrichten, sonst irgendwas. Aber mir geht auch die Musik irgendwann auf der Keks, deshalb bin ich tatsächlich echt bei Spotify zu Hause. Das ist mein Ding. Und ich bin Podcast-Hörer, durch und durch.
Bei uns läuft Radio halt oft in der Backstube quasi und jetzt ist ein Kampf entbrannt. Also wir sind bekennende SWR1-Hörer, aber ich habe jetzt eine Mitarbeiterin in der Spätschicht, die hört gern SWR4.
Oh Gott.
Und also an dieser Stelle Grüße gehen raus, falls du zuhörst, liebe Mitarbeiterin.
Mein Bruder hat immer gesagt, mit 30 kommt es bei dir auch. Das kommt bei mir nie.
Warte mal ab. SWR1 hätte früher auch nicht gehört. Jetzt bin ich schon bei SWR1. Also wenn ich dann weg bin, wird meistens SWR4 angemacht. Und wenn ich dann wieder komme und ein bisschen noch mithelfen will, dann sage ich also, ihr könnt ja auch gleich sagen, wenn ich nicht kommen soll. Ich brauche dann nicht SWR4, nein, man hat er
wegen. Das Geilste, was bei SWR4, der Running Gag bei SWR4 war, wo man eine ältere Dame angerufen hat und hat gesagt, sie wünscht sich das Lied Hallo Eugen. sorry, kennen wir nicht, haben wir nicht. Und dann war es so, Hello Again. Aber ja, Hallo SWR4 Eugen. Ist echt spannend. Also wer aus Süddeutschland kommt, es ist ein interessanter Sender.
Aber ich muss eine Lanze brechen für SWR4. Wir kamen da neulich in die Nachrichten. Als wir den Marktkicker gewonnen haben, kam in die regionale Nachricht der Grimmers Backstube.
Wow.
Und dann habe ich eigentlich gesagt, SWR4, mein Sender ab sofort, aber...
Das geht bei mir genau 2 Sekunden, dann muss ich das abschalten. Das ist zu krass. Das ist wirklich zu krass. Und ich bin ja schon, also im Bierzelt zu Hause, da kann ich mir ja schon haben für so einen Quatsch mal, aber SWR4 geht gar nicht. Sorry. Nein, wunderbar.
Wir starten durch mit unserem heutigen Thema, würde ich sagen. Wir haben sie lange angekündigt. Heute ist soweit. Ich glaube, in der allerersten Folge haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben heute ein Riesenthema im Gepäck. Ich muss es wieder öfters bringen, dass wir unsere Tasse an den Mann bringen. Yeah. Und zwar, wir sprechen und erläutern Bäckerbegriffe.
Ja, ding, ding, ding. Geil. Ihr habt da irgendwas schon zusammengesäckelt. Ist auch so schwäbisch. Ich habe kurz überlegt, wir könnten so eine Schwabe-Kategorie einführen. Dass unsere Mission ist auch, der Welt draußen Schwäbisch beizubringen, dass man in jeder Folge einen schwäbischen Begriff erklärt.
Ja, das können wir machen.
Also ihr habt da irgendwas schon zusammengestaucht.
Zusammengesäckelt.
Weil das nicht alphabetisch geordnet hat, weil sonst hätte man es nennen können, das große ABC der Bäckerbegriffe. Und jetzt haben wir das große Durcheinander der Bäckerbegriffe.
Ist doch egal.
Ja.
Ich habe vorher gesagt, du kannst ja auch ordnen. Wenn du so gut bist im ABC, dann ordne es doch, während wir es vorlesen.
Nein, ist schon alles gut.
Fang bei A an.
Bei Q, zum Beispiel. Bei Q und X ist uns auch nichts eingefallen, außer Quarkfüllung und Xylophon.
Absteifen wäre zum Beispiel das erste Wort.
Ja, ist doch völlig egal. Lass uns einfach anfangen mit dem großen Durcheinander der Bäckerbegriffe.
Schieß los.
Einschießen.
Was heißt das? Wie machen wir das jetzt im Wechsel, oder?
Ah nö, wir diskutieren immer drüber.
Okay, also, und los.
Also einschießen steht hier drauf. Brot einschießen. Also so wird es bezeichnet, wenn man Brot in den Ofen einschießt.
Ja.
Und dementsprechend wird aber auch das...
Ja, und was heißt es jetzt?
Das mechanische Werkzeug, um das ist ein Einschießer, oder?
Ja.
Oder eine Brotschaufel, oder wie nennt man das außerhalb von Süddeutschland?
Ein Brotschieber.
Brotschieber.
Ja, und was heißt jetzt einschießen? Hat es trotzdem noch niemand verstanden.
Ja, Brot in teigiger Form in den Ofen reinzubringen.
Also, ja. Das muss ein wenig flüssiger laufen bei den nächsten Begriffen. Also, einschießen.
Wir haben noch Zeit, muss nur wohin, oder hast du einen Termin, oder was?
Ich habe heute noch kein Wochenende wie die Marketing-Menschen.
Ja.
Wir hätten heute Freitag.
Ja. Ich muss da geschwind, also wir sind ja hier völlig unpolitisch und Ding, aber das muss ich geschwind sagen. Wo die Kinder Annalena Baerbock interviewt haben, hast du das gesehen?
Nee.
Also anscheinend haben die ja einen Knopf im Ohr gehabt, aber das war halt einfach unfassbar cool, wie sie sagt, hey, ich würde noch ganz gern mit euch noch das Zelt anschauen und der Kleine einfach sagt, nee, sorry, wir haben nur Termine. So ein kleiner 8-jähriger, 9-jähriger, das war echt richtig, richtig gut. Richtig cool im Kaufgeber. So, jetzt.
Wir haben noch Termine.
richtig cool. Ja, gut, dann sind wir ja schon beim Schießer.
Irgendwann. Schießer, genau. Hast du ja gerade erklärt, dass das Gerät, mit dem man das Brot in den Ofen einbringt und wieder ausbackt.
Ja.
Der Schießer.
Und wenn man es ein bisschen professioneller macht, dann gibt es noch einen Abzieher.
Richtig.
Erkläre ein das.
Abziehapparat.
Ja, erklär mal.
Das sind im Prinzip so Metallrahmen, die über die ein Tuch gespannt ist, mit, ja, und da wird das Brot dann draufgesetzt, bevor es in den Ofen kommt, und wird dann mit dem Apparat in den Ofen geschoben. Der Apparat hat so eine Kante, die man am Ofen, an der Ofenfront quasi einhängen kann, und dann wird das Ganze zurückgezogen und das Tuch läuft dann quasi rückwärts und die Brote fallen auf die Platte.
Auf die Backplatte.
Genau, weil wir tun praktisch nicht jedes Brot einzeln einschießen, ja, sondern immer 10, 12 Kilo, je nachdem wie viel auf der Abzieher passt.
Das ist allerdings noch eine richtige Muckiarbeit, gell?
Das also ist der Abzieher, ja. Aber viel, macht voll Spaß.
Ja, voll. Ich habe das immer geliebt, das zu machen. Kann man unter anderem, so haben wir es früher auch gemacht, für Brezeln. Geht ja auch.
Genau.
Genau, so bei unserer Bäckerei, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, haben wir Brezeln auch direkt vom Abzieher auf das Band, auf den Backstein. Auch sehr cool. Und wenn da halt 10 Laib Brot drauf liegt, jeweils mit was weiß ich, 1,5 Kilo oder so, dann muss ich auch echt, das macht Bizeps. Ja, gell?
Voll.
So ein Abzieher, das ist cool.
Ja. Und mir, wenn es schnell geht, dann stelle, also wenn man oben einschießt, dann geht man immer schon mit einem Fuß aufs Ofenbänkle und stößt sich dann so ab. Das macht richtig Laune.
Ja, das sind die kleinen Freuden des Bäckers. Ja, dann Rundmache steht ja noch drauf.
Rundmache ist, wenn der Azubi was nicht macht. Wenn das gemacht hat, was er soll, dann wird er rund gemacht.
Dann machen wir da Azubi rund. Finde ich gut, ja, sehr gut.
Nee, Rundmache ist, Rundmachen, Rundwirken ist, wenn das Brot rund geformt wird, natürlich.
Ja.
Azubis werden bei uns nicht rund gemacht. Oder nur in Ausnahmefälle. Und Rundmacher, genau. Rundmacher ist das, was man eigentlich so ziemlich als erstes lernt als Azubi, gell?
Cool. Dann alles, was rein muss, muss aber wieder raus. Das Ausbacken. Also im Endeffekt, ja, mit dem Brotschießer, Schieber, die Sachen ausbacken.
Genau, ich habe noch rausbacken dazu geschrieben, weil das ist so ein typisches, ich glaube, das ist ein bisschen so ein schwäbisches Wort, oder?
Ausbacken.
Man sagt, jetzt nehmen wir noch ein paar Berliner rausbacken.
Also rausbacken.
Aber ausbacken und rausbacken.
Aber ausbacken ist aus dem Ofen.
Richtig.
Aus und rausbacken ist, glaube ich, schon eher so frittiertes.
Ja, also genau.
Halt so, so,
was rausbacken.
Siedegebäcke, ja. Rausbacken.
Ist mir da halt noch mit eingefallen. Also das ist, die Liste ist einfach wahllos zusammengeschrieben. Alles, was mir in den Kopf gekommen ist.
Ja.
Und ich habe es auch versucht, alles, was wir hier schon so erwähnt haben, mit aufzuführen.
Ja, und dann müsst ihr jetzt auch durch. So, jetzt wird es ein bisschen fachlich. Jetzt haben wir nämlich hier einfach nur zwei Buchstaben stehen, und zwar die TA.
TA heißt Teigausbeute. Dahinter verbirgt sich nichts anderes wie die Kenngröße, wie viel Teig bekomme ich aus 100 Kilo Mehl. Das heißt, wenn die TA 160 ist, dann bekomme ich aus 100 Kilo Mehl 160 Kilo Teig, indem ich 60 Liter Wasser dazu gebe. Die kleinere Zutaten wie Hefe und Salz vernachlässigt man in dem Fall. Und das hilft uns Bäcker unheimlich, wenn wir miteinander sprechen, über die Teigfestigkeit, diese Kenngröße.
Ja, er sagt ja auch viel drüber aus, ob es jetzt ein fester Teig ist oder ein flüssiger Teig. TA 190 ist Suppe und TA 150 ist halt ordentlich fest.
Korrekt. Man unterscheidet eigentlich sogar noch zwischen der NTA und der BTA, die Netto-Teigausbeute und die Brutto-Teigausbeute.
Ja.
NTA ist tatsächlich nur Mehl und Wasser, und die BTA wäre dann die ganze andere Zutat noch dazu. Aber mit der BTA fängt man nichts an, weil man weiß ja nicht, also es geht letztendlich nur um das Verhältnis von Mehl und Wasser. Mhm.
Dann auch noch so ein typischer Bäckerbegriff ist langer Biss und kurzer Biss.
Mhm. Das ist bei uns ein bisschen ein Running Gag auch in der Bäckerei inzwischen, weil als wir Berliner zum ersten Mal backen hin vor vielen, vielen Jahren, also als wir die Bäckerei neu aufgemacht haben, ohne Fertigmischung, da Berliner müssen ja kurz im Biss sein. Also das heißt, wenn man reinbeißt, dann will man möglichst schnell durchbeißen und nicht, soll nicht so zäh sein.
Ja,
natürlich. Und dazu Brot, sagt man zum Beispiel kurzer Biss, genau. Und unsere Mitarbeiterin fand es so witzig, weil die das noch nie gehört hatte vorher. Und das ist heute noch so ein bisschen Running Gag. Ist es ein wenig kurz im Biss oder ist es ein wenig lang im Biss? genau. Aber das beschreibt tatsächlich die Konsistenz im Mund oder beziehungsweise beim Abbeißen.
Ja.
Also ein Marmorkuchen zum Beispiel, dadurch wird es wahrscheinlich noch ein bisschen deutlicher, der ist kurz im Biss.
Ja.
Im Vergleich, wie du sagst, zum Brot oder zum Hefezopf.
Ja. Okay, ja. Aber kenne ich tatsächlich, also habe ich so jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ein langer Biss und kurzer Biss.
Okay.
Aber macht natürlich Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt.
Ja.
So, dann ist was schön wollig.
Ja.
Was ist denn wollig?
Ein Teig kann wollig sein, wenn er so, man kann das gar nicht richtig beschreiben, wenn er einfach schon gewisse Teigruhe hatte, dann, und er fühlt sich dann so flauschig, wollig, wattig an. Mhm. Das ist ein Begriff, den wir sehr viel verwendet. Das ist eine gute Eigenschaft.
Also das heißt, dass der auch von der Reife her schon sagt das was aus über die Reife?
Nee.
Okay, einfach nur, dass der Teig, dem geht's gut.
Ja, so, genau. Dann hat er einen guten Stand, dann ist alles gut.
Schwollig warm. Ja. So, ja, okay. Dann das Einziehen und Tourieren. Ich denke, das haben wir, glaube ich, schon 48.000 Mal hier erklärt im
Podcast. Ja, dann mach das weiter.
Ich wollte es ja nur noch mal sagen, das kann man nachhören. Croissant und bei Blunder kann man das nachhören, was Einziehen und Tourieren ist. Eine meiner absoluten Lieblingstätigkeiten in der Bäckerei immer gewesen. Ich mache das total gern.
Ja.
Ich finde es richtig cool. Zu Hause mit dem Wellholz nicht so gern. Das ist lange nicht so cool wie einfach mit einer schönen Ausrollmaschine. Da kriegt man es einfach viel gleichmäßiger und viel besser hin.
Absolut.
Aber wirklich was Tolles. Das Ergebnis ist auch toll und kann sich jeder mal angucken und ist auch wirklich empfehlenswert, das mal zu Hause zu machen. Tourierer ist echt eine Kunst und das Ergebnis ist sehr schön.
Dann geht's weiter mit vier Begriffe für ein Objekt. Horn, Schlesinger, Teigschaber, Streichkärtle. Also Horn sagt man tatsächlich bei uns hauptsächlich in der Backstube.
Ja.
Woher das kommt, keine Ahnung. Also es geht letztendlich nur um einen Teigschaber.
Wie gesagt, bei mir daheim war es immer ein Streichkärtle.
Der Halbmond hat meine Mutter früher
gesagt. Der Halbmond?
Ja.
Okay, das ist auch interessant, ne?
So hieß es bei uns daheim.
Ja, aber jeder weiß, eine Teigkarte, um Teig aus einer Schüssel rauszunehmen. So, genau. Ja. Ja, dann haben wir. Das müssen wir echt mal aufschreiben, dass man das nicht vergessen, weil wir sammeln das wirklich aus ganz Deutschland, wo das herkommt. Knäusle, Riebele etc. Das Ende eines Brotes. Das Anfang oder das Endstück, je nachdem.
Der Ranken, oder wie sagen die in Norddeutschland?
Das Rengele. Achso,
im Rengele sagen die, gell?
Ja, Rengele.
Oder Rengele.
Rengele, ja. Also das müssen wir echt mal aufschreiben, wie das heißt, weil das, wir haben ja so eine wunderschöne Weltkarte und wir müssen echt mal noch so pinnen, wie das heißt, weil das ist echt spannend, wie das heißt. Also ein Ding und...
Knärzle, Kneisle,
Riebele, Rengele.
Im Brotseminikus haben wir, glaube ich, eine ganze Liste.
Echt? Mhm. Cool. Ja, bring die mal mit. Die können wir noch mit anhängen. Ja, dann haben wir noch die Kruste und Krume. Das ist ein YouTube-Format von zwei Österreicher. Nein, Spaß. Auch, ja, aber eigentlich ist's.
Kruste ist das Äußere und Krume das Innere. Beim gebackenen Brot.
Muss man dir heute alles aus der Nase ziehen?
Wieso?
Jetzt sag halt mal ein bisschen mehr. Das ist,
wieso? Unsere Liste ist noch lang. Das war doch alles.
Das ist ja nicht befriedigend, was du hier machst. Also.
Ah, nee, wenn ich eine Brotscheibe habe, dann ist das Äußere, wo man auch Rinde dazu sagt, das ist die Kruste.
Ja.
Und das Innere ist die Krume. Ja, was soll ich jetzt noch sagen?
Ey, du bist bald Brotsommelier. Ich warte ein bisschen mehr.
Nö.
Also das Weiche, Fluffige, das ist die Krume.
Ja, das hat doch jeder verstanden jetzt, außer dir.
Ist okay. Erklär mir mal bitte den Begriff Rösch.
Rösch?
Ja.
Rösch ist, wenn du eine Kruste vom Brot drückst und es macht
ja.
Also wenn das so richtig knusprig ist, das ist Rösch. Oder auch beim Erweckle, wenn man das so zusammendrückt und es geht nicht zusammen wie ein Gummiball, sondern das knackt so schön.
Ja. Okay, oder? Ja, eine schöne Rösche, ja. Ja, gut. Weil das steht hier nicht drauf. Sehr gut. Jetzt kommen wir wieder in das Quellstück.
Genau, also drunter, wir können vielleicht gleich die Abgrenzung machen zu den anderen Begriffen. Ja. Quellstück, Brühstück, Kochstück, Aromastück.
Mhm.
Sind vier verschiedene Sachen, die letztendlich verwandt sind miteinander. Ein Quellstück ist eine Art Vorteig, wo ich Körner oder Saaten oder auch Flocken quellen lasse. Das heißt, ich weiche die mit Wasser ein und lasse die quellen. Mhm. Beim Brühstück nehme ich kein normales Wasser, sondern kochendes Wasser und überbrühe die Körner, Saaten etc. Während ich beim Kochstück zum Beispiel wie ein Pudding koche, indem ich Mehl nehme ich dann meistens, wenn ich es für Brote will, wo ich keine Flocken oder Körner drin habe, dann nehme ich Mehl und mache ein Kochstück, indem ich Wasser aufkoche und angerührtes Mehl in das kochende Wasser gebe und das nochmal aufkoche, also wie ein Pudding. Das ist ein Kochstück. Und ein Aromastück ist, wenn ich meistens Roggenmehl über längere Zeit, also nicht nur kurz aufkoche wie beim Kochstück, über längere Zeit bei niedrigerer Temperatur lange köcheln lasse, sodass, oder es muss ja mit dem Kocher, die Temperatur ist eigentlich nur bei 60, 65 Grad, sodass sich so Malzstoffe bilden. Mhm. Und das ist ein Aromastück.
Wo ist der Unterschied zwischen, wenn du es jetzt mit kochendem Wasser übergießt oder wenn du es mit aufkochst, also nimmt es dann einfach noch mehr auf?
Ja, Feuchtigkeit? Genau. Also ja. Brühstück nimmt mehr Wasser auf wie Quellstück, Kochstück nimmt mehr auf wie Brühstück. Wobei beim Kochstück macht man es auch deshalb, wenn man es jetzt tatsächlich, wie ich es vorher gesagt habe, für zum Beispiel ein Weizenmischbrot macht und man kocht Mehl, dann ist ja halt beim Brühstück die Gefahr, dass es halt viele, viele Klumpen gibt.
Ja.
Und beim Kochstück macht man es dann wie beim Pudding, dass man es eben einrührt in das kochende Wasser und dadurch die Klumpenbildung verhindert wird.
Okay, cool. Und dann haben wir hier den guten alten Sauerteig.
Richtig. Sauerteig haben wir ja auch schon eingehend besprochen, in 3 Folgen sogar. Sauerteig ist letztendlich nichts anderes wie Mehl und Wasser, das zur Fermentation gebracht wurde und den Teig durchsäuert. Mhm. Das hat verschiedenste Vorteile.
Ja.
Und man unterscheidet dann auch noch zwischen verschiedenen Sauerteigführungsarten. Ich habe jetzt mal beispielhaft den Einstufen- oder 3-Stufen-Sauerteig mit hier aufgeführt. Das hat ja der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Wie der Name schon sagt, ist beim Einstufen-Sauerteig wird eine Stufe geführt, das heißt Mehl und Wasser angesetzt mit Anstellgut. Beim 3-Stufen-Sauerteig wird von einem auf den anderen Tag jedes Mal der Sauerteig 3-mal angesetzt, also 3 Stufen geführt, was dann einfach verschiedene Vorteile mit sich bringen kann.
Welche Variante macht ihr bei euch?
Wir machen den 1-Stufen-Sauerteig. Ja,
okay. Es gibt auch noch einen Detmolder-Sauerteig, gell?
Detmolder, genau, das ist ein 1-Stufen-Sauerteig.
Ja, okay.
Es gibt noch ein paar so Sauerteig-Bezeichnungsarten, die, wo die Führungsparameter festgelegt sind. Es gibt auch noch die Weinheimer Qualitätssauerführung, es gibt Berliner Kurzsauer, es gibt den Schaumsauer, da gibt es noch, es gibt Salzsauer.
Berliner Kurzsauer, stimmt, den kenne ich auch
noch. Der wird mit sehr viel Anstellgut für über kurze Zeit nur geführt.
Ja, okay. Mhm. Ja, weil ich war nämlich mal beruflich vor viele Jahren, war einmal in Detmold und ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich Detmold? Und das, als ich Detmold verlassen habe, kam es mir, ja, natürlich, der Detmold ist Sauerteig, daher kenne ich es.
Ja, das ist auch die verbreitetste Führung. Ja.
Cool. Dann haben wir Ausbund, gerissen, geschnitten.
Richtig. Ausbund bezeichnet bei einem Gebäck, wenn es irgendwo geschnitten oder gerissen ist, zum Beispiel bei der Brezel, das Weiße ist der Ausbund.
Ja.
Genau, und der kann auf unterschiedliche Art und Weise entstehen, wie es du gerade schon gesagt hast, gerissen, wenn man irgendwie ein Brot mit einem Schluss nach oben hinlegt, dass es bewusst so aufreißt oder man schneidet es halt einfach ein.
Mhm. Ja, finde ich cool. Ja, und ist aber auch trotzdem, muss man sagen, tatsächlich eine hohe Kunst,
ja,
damit es sauber aussieht. Also dein Baguette-Schnitt ist einfach wunderschön.
Am Ausbund erkennt man eigentlich, ob alles gepasst hat. Wenn der schön aufreißt, dann passt auch das Innenleben. Da sieht man schon ganz viel.
Dann haben wir jetzt hier die Ärmle.
Die Ärmle?
Ja.
Die braucht man zum Eischießen.
Ja.
Hier, Muckis.
Sollte man haben, ja.
Aber die sind auch an der Brezel dran.
Ja.
Ist mir halt mal so eingefallen.
Ja, finde ich gut. Also Ärmle, das sind die kleinen Endstücke an der Brezel, die den Knoten machen.
Das untere beziehungsweise das obere, je nachdem, wie rum man die Brezel halt
das denkt, untere, das haben wir schon mal definiert und das wird man auch nie wieder verändern. Ja, dann das Thema Absteifen lassen. Was macht man denn mit dem Absteifen lassen?
Das ist ganz, ganz wichtig, zum Beispiel gerade beim Brezelnbacken. Und das bedeutet eigentlich nur, dass man, wenn man jetzt die Brezeln in der Gare hatte, also wenn die reif sind, wenn die aufgegangen sind, dass man sie nicht gleich backt, sondern dass man sie absteifen lässt. Und das bedeutet nichts anderes, wie dass man sie irgendwo ins Kalte stellt, in den Kühlschrank, auf den Balkon, ans Fenster, damit sich so eine leichte Haut bildet. Man macht es gern auch bei Hefezöpfe zum Beispiel, wenn die reif sind, bevor man sie einschießt, dass man sie kurz absteifen lässt. Dadurch bildet sich so eine, ja, trocknet die Eistreiche, wenn sie schon mal abgestrichen waren, ab und stabilisiert sich einfach auch das ganze Gebäck ein bisschen und dann kann man es nochmal abstreichen, es glänzt erstens schöner und auch so das Volumen wird größer.
Mhm.
Das Gebäck, genau.
Okay, cool.
Hat einfach mehr Stabilität.
Wir steigen in das nächste Thema ein und jetzt geht es nämlich um Kneter. Und zwar haben wir da jetzt
Thorsten Kneter?
Wir haben 3 verschiedene, genau. Und der erste ist der Spiralkneter und das ist wie bei Thorsten Kneter nämlich. also wie jede haushaltsübliche Knetmaschine, die hat halt so eine Spirale drin. Manche haben noch einen Steg zwischendrin.
Also ja, wobei der Spiralkneter in der Backstube, da dreht sich ja auch die Schüssel. Bei der Haushaltsrührmaschine steht die
ja. Genau, ich wollte gerade sagen, die Schüssel dreht sich ja gegen die Spirale in der Bäckerei und daheim steht es halt einfach nur. Ja, also ist nochmal ein Unterschied, ja, aber tatsächlich gibt es dann aber noch mehr.
Es gibt noch den Hubkneter, das ist so eine ganz klassische alte Knetvariante, wo der Knetarm im Prinzip wie so eine Handbewegung macht, immer so durch den Teig durchgeht. Eine deutlich schonendere Knetvariante als der Spiralkneter.
Ist vor allem für Brotteige ganz gut, gell?
Ja.
Ja. Ihr habt noch so einen, gell?
Ja, habe ich lang so ein bisschen mehr und habe extra mal, weil die werden ja gar nicht mehr produziert.
Ach was, okay.
Den habe ich aus Bochum.
Ach, witzig. Mhm. Echt, bist du da hochgefahren oder was?
Nö, über einen Händler.
Ah, okay, ja, ja. Ich finde die Bewegung so cool,
ja,
die der macht. Also,
das ist was Beruhigendes.
Cool, ja, ja, total, da können die stundenlang zugucken. Aber ja, finde ich cool, dass es, also schade, dass es nicht mehr gibt, also nicht mehr hergestellt wird, aber ist eine coole Art, Teig zu kneten, ja. Und jetzt musst du mir zeigen, was zur Hölle ist ein Planetenrührer?
Ein Planetenrührer ist das, was du gerade beschrieben hast, eigentlich eine Rührmaschine oder Knetmaschine, wo der Kessel sich nicht bewegt.
Ah, okay, alles klar. Gut, dann haben wir.
Dann gibt's noch, es gibt auch noch so Doppelarmkneter, Wendelarmkneter, das sind so kleinere.
Für jeden, der es auffällt, der Ingmar spielt gerade am Handy rum und ist ja, völlig, ich such, völlig abwesend.
Es ist jetzt gemein. Ich google gerade noch was, wie der andere Kneter noch heißt, aber mir fällt es gerade nicht ein. Genau. Ja, mach weiter.
Ja, dann in jeder KitchenAid und Küchenmaschine mit drin eine Anschlagmaschine. Das ist in einer Bäckerei tatsächlich ein separates Gerät.
Ja, ist was ganz anderes von der Technik her. Ja. Wird genommen, um Masse aufzuschlagen, um Sahne zu schlagen oder sowas. Nennt sich Anschlagmaschine, Rührmaschine, kann man aussehen.
Genau, gibt zwei Modis, einmal rühren und einmal schlagen.
Ja.
Genau, ja.
Schlage ist halt tatsächlich, dass der Schneebäse schlägt, also wie man es beim Schneebäse auf den Hand macht. Beim Rühren dreht sich der Bäse und quasi rührt. Ja. Aber beim Schlage dreht sich der Bäse nicht.
Auch eine coole Maschine in der Bäckerei. Also wenn man Lust hat in der Bäckerei oder wenn man die Möglichkeit hat, in die Bäckerei reinzugucken und sich die Maschine angucken, die sind nämlich alle total cool. Also ich finde die alle richtig, richtig gut. Gut, dann haben wir jetzt hier den Teigling, den kennt jeder von der.
Ja, ich habe den hier ganz bewusst mit drauf, weil der Teigling hat so ein schlechtes Image. Aber ein Teigling ist letztendlich nichts anderes wie ein vorgeformtes Kleingebäck oder auch Brot, das noch nicht gebacken ist.
Ja.
Es hat nichts unbedingt immer noch mit China und Polen zu tun, sondern wir produzieren auch Teiglinge, die wir dann am nächsten Tag abbacken oder am gleichen Tag abbacken.
Ich habe das kürzlich mal drüber nachgedacht, weil man hört ja immer so, ja, der kriegt halt nur Teiglinge geliefert. Naja gut, aber so jetzt wie bei, wo ihr in der Stadt gewohnt habt, die Filiale, die hat ja auch Teiglinge bekommen, aber die wurde halt 2 Kilometer weiter produziert. Also das ist ja jetzt nicht so negativ. Also man redet ja jetzt nicht immer von den Tiefkühlteiglingen aus Tschechien, Polen oder wo auch immer. Ja, also da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Und von dem her ist das ein wichtiger Punkt, dass wir den nochmal mit drin haben. Vielen Dank, dass du den mit aufgenommen hast. Sehr gut.
Ja, bitte, gern.
Und dann haben wir noch Grün. Grün ist tatsächlich nicht eine politische Bewegung, sondern in der Bäckerei ein Begriff für
Doppelarmkneter heißt es. Sorry, hab's jetzt gefunden. Das sind diese coole Kneter, die der Sebastian zum Beispiel auch für Panettone hat.
Ah, ja, ja.
Wo so diese von beide Seiten so diese Handbewegungen machen. Sorry, grün heißt ein ganz junger Teigling. Also wenn ein.
Darf ich dir jetzt dein Handy abnehmen wie in der Schule früher?
Ja, bitte. Ja,
alles gut.
Wenn eine Brezel geformt wird, die eingefroren wird, weil sie am nächsten Tag erst gebacken wird, dann nennt man das grün. Die kommt grün in der Froster.
Ja, also einfach noch keine reife Erfahrung.
Richtig. Was ist das Gegenteil? Steht da drunter?
Blau? nee, reif. Ja, klar, reif.
Genau. Ja. Man kann auch jung sagen.
Ja.
Also grün heißt ja wirklich ganz grün, gar nichts passiert. Jung ist, wenn der Teig einfach noch nicht so weit ist, dass er reif ist. Und reif ist reif.
Reif ist reif, ja. Na, 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 na. Entschuldigung. Herzlichen Glückwunsch zu dem Oberm an alle Leute da draußen. So, dann gibt es tatsächlich noch so einen Begriff, der heißt einfach nur Stand.
Ja, weil ein Teig hat Stand. Kann sich wahrscheinlich in der Normalverbraucher auch nichts drunter vorstellen. Also wenn er halt nicht so wegfließt, sondern wenn er einfach eine gute Standfestigkeit hat, eine gute Standeigenschaft.
Okay. Und jetzt beim nächsten Begriff geht es nicht darum, wenn der Ingmar am Kuchenregal vorbeiläuft, sondern um was geht's, wenn es um Abgefresser geht?
Abgefressen ist tatsächlich so ein Begriff für, wenn ein Brot etwas Übergare hat und dann anfängt zu reißen. Mhm. Also, weil einfach der Teig zu warm war zum Beispiel, dann frisst ein Teig ab.
Ja, okay.
Also wenn er einfach dann, ja, muss ich so zum Beispiel jetzt ein Kasterbrot vorstellen, das so anfängt aufzugehen und fängt dann einfach so an zu reißen und wird nicht schön groß, sondern bleibt ein bisschen klein und ja, das ist meistens, wenn der Teig zu warm ist oder schon zu weit entwickelt war, bevor man aufgearbeitet hat.
Okay, als nächstes haben wir dann noch die Triebfähigkeit.
Genau, so beschreibt man einen Sauerteig, wie triebfähig das er ist, also wie aktiv ist er und wie gut ist er da drin, den Teig aufgehen zu lassen. So können wir es vielleicht beschreiben.
So, und jetzt haben wir zwei Begriffe, die sind, ich glaube, da stolpert man ständig drüber, wenn man im Internet irgendwelche Rezepte sich raussucht. Unser guter Freund Lutz Geißler ist ein großer Fan davon, das immer zu schreiben und jeder googelt es wahrscheinlich danach. Aktiv und inaktives Malz.
Genau, aktiv heißt, dass die dass das Malz noch aktiv ist, also dass da ein Abbauprozess dann auch im Teig stattfindet, während das inaktive Malz einfach nur für Geschmack oder Aroma zuständig ist.
Okay.
Ein Röstmalz zum Beispiel ist so weit erhitzt, dass da einfach nichts mehr passiert.
Ja, da lernt
man. Das ist dann ein inaktives Malz.
Mhm, okay. Dann auch ein wichtiger Punkt ist ausgeknetet.
Ausgeknetet beschreibt den Zustand, wenn der Teig fertig ist. Also wenn er sich schön ausziehen lässt, sodass man ja das Licht durchscheinen sieht, dann ist ein Teig ausgeknetet.
Mhm. Nochmal ein bisschen fachlicher, was genau passiert da? Also wenn man das so schön ziehen kann,
was da passiert, so dass man kann das Klebergerüst, das sich gebildet hat.
Das wollte ich wissen, ja. Das Klebergerüst.
Wie der Schule jetzt, ja. Wie so ein Prüfer.
Genau,
das wollte ich hören.
Genau, wie so ein Prüfer, ja. Ich fühle mich auch gerade hier wie so ein Prüfer.
Das Klebergerüst, das durch die Verbindung von den Eiweißen Gliadin und Glutenin und Wasser und plus Knetenergie sich bildet. Wenn das richtig ausgebildet ist, fertig ausgebildet ist, dann ist der Teig ausgeknetet und lässt sich so schön ausziehen.
Das war gerade die Erklärung, warum ich früher immer von dir abgeschrieben habe. Genau deshalb, weil so hätte ich das nie sagen können.
Ja.
Ja, wunderbar.
Deswegen habe ich Haubigerei und du vor der Schlucht.
Richtig, richtig, genau.
Ja, übrigens, jetzt, da kommt Rösch.
Ja, da kommt Rösch. Ja.
Was ist das Gegenteil von Rösch?
Ja, das ist jetzt halt auch wieder sehr schwäbisch.
Ja, du wolltest doch ein schwäbisches Wort erklären.
Datschik.
Datschik heißt es, oder? Datschik, lätschik.
Lätschik. Also,
gibt es ein hochdeutsches Wort für lätschik?
McDonald's Burgerbrötchen.
Genau, das ist das hochdeutsche Wort dafür.
Ja, wahrscheinlich. Aber nee, kannst du nicht erklären. Also Rösch ist knusprig, kraftschön.
Weich ist halt lätschik.
Ja, weich, ja. Ja, genau. Ja. Nachlassend.
Genau, da gehört das zweite Wort auch gleich dazu.
Nachsteifend.
Genau, das ist das Gegenteil. Nachlassend beschreibt man einen Teig, der nach dem Kneten eine gewisse Konsistenz hat und eine halbe Stunde später, wenn man hinlangt, ist weicher. Mhm. Nachsteifend ist genau das Gegenteil, wenn er fester wird. Nachsteifend werden Teige zum Beispiel, wenn relativ grobe Schrotanteile unverquollen mit in den Teig kommen,
ja,
weil die dann das Wasser erst verspätet aufnehmen.
Okay.
Nachlassend, ja, ist ein Teig oft, wenn die Eiweißqualität nicht so gut ist und da einfach eher ein nachlassender Kleber im Mehl ist. Dann erklären wir mal ein paar Begriffe, die oft auch missverständlich verwendet werden. Teigruhe, Stockgare, Stückgare, Ballengare sind alles so Begriffe, die mit denen wild um sich geworfen wird. Mhm. Also Teigruhe und Stockgare bedeutet letztendlich das Gleiche. Die Teigruhe quasi des ungeformten Teiges, bevor er weiterverarbeitet wird. Oder auch, wenn man Presse geformt hat, also die dann nochmal weiterverarbeitet wird, diese Zwischengare. Stückgare ist dann tatsächlich der geformte Teigling, bevor er in der Ofen kommt. Genau, und Ballengare ist das Gleiche, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man eben Presse oder Ballen oder Bruch, da gibt es auch verschiedene Worte dafür, formt, die dann wieder über die über eine Teilmaschine zu 30 kleine Teile geformt wird, weiterverarbeitet wird. Genau.
Jetzt hast du gerade das schöne Wort Bruch gesagt. Was ist ein Bruch? Also kein Armbruch, kein Beinbruch?
Genau, ein Bruch ist, genau, eben dass man zum Beispiel, wenn man Brezeln macht, dann tut man nicht jede einzelne Brezel abwiegen, sondern man wiegt immer Teig für 30 Brezeln ab. Das ist ein Bruch. Und aus diesem Bruch wird nach einer weiteren Bruchgare, manche sagen auch Pressen oder Ballen dazu, quasi in der Teigteilmaschine nochmal zu 30 Teile dann geteilt. Und das sind dann die einzelnen Brezelstückle.
Okay. Dann haben wir noch das wunderbare Thema der Fermentation.
Ja, Fermentation ist hier schon sehr oft gefallen, der Begriff. Fermentation bedeutet letztendlich nichts anderes wie Reifung. Ja. Also jeder gute Käse, jeder Wein muss reifen. Und auch im Brot, im Sauerteig findet Fermentation statt. Das heißt ein Umbauprozess, wo einfach Stoffwechsel stattfindet. Mhm. Stärke wird abgebaut zum Beispiel, Eiweiß wird abgebaut.
Und
Geschmack entsteht natürlich.
Ja. Und das passiert dann nicht nur im Teig, sondern auch bei viele verschiedene andere Lebensmittel wird Fermentation, ja, kommt Fermentation zum Einsatz.
Absolut. Ja. Auch bei Sauerkraut zum Beispiel.
Ja. Wein?
Aber Sauerkraut wird ja hergestellt, das ist ja Kraut.
Ja.
Und das wird ja auch fermentiert.
Ja.
Dass es Sauerkraut wird oder Sauerbraut, da findet ja auch Fermentation statt.
Ja. Ja. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Jetzt kommen wir zu der Krume, weil die kann nämlich wattig, faserig oder ballend sein.
Genau, also wattig, sagt eigentlich auch schon der Begriff, ist einfach eine weiche, richtig wattige Krume, wie zum Beispiel beim Zopf, so ein bisschen in die Richtung, aber bei Zopf, faserig trifft es da eigentlich eher wieder.
Ja.
Ja, wattig kann auch ein Brötchen zum Beispiel innen sein, ein Milchbrötchen zum Beispiel, trifft es ganz gut. Eine ballende Krume ist eher ein bisschen negativ behaftet, das ist, wenn zum Beispiel ein Rockervollkornbrot sehr, sehr frisch ist. Frisch ist, finde ich auch immer ziemlich
frisch
cool.
Ist, ja.
Frisch ist und dann klebt es oben so am Gaumen.
Ja.
Oder auch wenn zu viel Wasser im Teig war und das, man kaut dann so und man hat das Gefühl, das wird immer mehr und es ballt so, das ballt sich so zusammen.
Okay. Interessant. Dann angenehmer Schmelz.
Ja, wenn wir schon beim Mundgefühl sind, genau. Also es gibt ja den Unterschied, wenn man einfach zum Beispiel ein Buttercroissant isst und ein Margarine-Croissant, dann, wenn man das mal bewusst macht, merkt man den Unterschied. Also wenn das einfach so auf der Zunge zergeht, ist es bei Butter viel angenehmer, bei Margarine, das setzt sich meistens am Gaumen oben so ab, weil der Schmelzpunkt höher ist.
Mhm.
Und das fühlt sich nicht gut an.
Okay.
Für mich ist Nonplusultra für ein angenehmer Schmelz ist Lindor. Kennst du die, die Kugeln?
Ja.
Die schmelzen ja auf der Zunge weg. Also das ist ja faszinierend.
Die weißen sind die beste.
Ja, ja, meine Frau hat zum Geburtstag neulich so eine Mischung gekriegt mit dunkle, normale und weiße.
Ach.
Und ich wusste gar nicht, dass da Weißes drin versteckt. Ich habe einfach eins rausgenommen und habe das gegessen. Dann sage ich, Mensch, hast du die weiße Lindor schon mal gegessen? Und dann sage ich, wieso? Dann war da wohl von den Kindern auch schon rausgegessen. Dann hatte sie gar kein Weißes.
Oh,
aber okay. Die Weißes sind mega. Mega, da haben wir es wieder.
Ich habe es noch nicht gesagt. Ich beiß mir heute die ganze Zeit auf die Lippe. top. Also Schmelz ist aber auch so ein, das klingt immer so nach so einem Gourmet-Wort, finde ich.
Ja.
Oh, das hat so ein angenehmer Schmelz. Okay, alles klar. Da sind wir schon beim Mundgefühl. Also das müssen wir jetzt nicht mehr erklären, oder? Also
müssen wir nicht mehr erklären. Finde ich aber ganz, ganz wichtig. Mundgefühl, Kaueindruck.
Ja.
Ich finde beim Brot nicht nur wichtig, wie der Geschmack ist, sondern auch, wie fühlt sich's an.
Ja.
Und das beeinflusst sehr viel, ob man irgendwas mag oder nicht mag.
Mhm.
Ich mag ja zum Beispiel Kokos nicht, weil diese Konsistenz macht mich wahnsinnig. Diese Sägemehl-Konsistenz.
Ja.
Der Geschmack an sich finde ich gar nicht so schlecht, habe ich inzwischen festgestellt.
Ja.
Aber zum Geschmack gehört halt auch das dazu, ob man nachher noch was mag oder nicht mag, gehört das auch dazu, wie ist das Mundgefühl. Und das finde ich extrem wichtig.
Ich war ja kurz.
Ich wollte nur sagen, das geht die meisten so, obwohl sie vielleicht gar nicht bewusst wissen. Ein knuspriges Baguette isst man lieber als ein lätschiges.
Ja.
Obwohl der Geschmack vielleicht ähnlich ist oder gleich.
Ich war kürzlich in einem Restaurant essen und da gab es eine Kokossuppe zur Vorspeise. Und eigentlich mag ich Kokos ja, aber das hat mein Kopf nicht zusammengebracht. So das Exotische und es sah aber aus wie eine Spargelcremesuppe, weißt du, und das war irgendwie.
Und was war da noch drin?
Nur Kokosflocken.
Das war immer bitter, wenn man früher aus Süßigkeiten geschenkt gekriegt hat, und dann war es Bounty oder so. Wow.
Ach, Bounty ist super, echt.
Oh, noch schlimmer ist Raffaello, aber das liebt meine Frau zum Beispiel.
Du magst keine Raffaello?
Nee.
Mit wem mache ich hier einen Podcast eigentlich? Was ist los mit dir? Du magst keine Raffaello?
Nee, ich mag halt den Kokos nicht. Ines sind die total lecker, aber deswegen kauft meine Frau am liebsten Raffaello und Margerie, weil das esse ich beides nicht, weil dann weiß ich, dass es nicht weg ist. Weil Lindor wird es schwieriger.
Ja, gut, Margerie ist auch wirklich bitter.
Ah, meine Frau liebt Margerie.
Echt?
Ja.
Oh.
Wahrscheinlich liebt es nur deshalb, weil sie weiß, dass es für sich da bleibt.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Gestern
ja,
wird weder von den Kindern noch von mir.
Nee, also Margerie ist so eine, wobei jetzt sind wir langsam älter, vielleicht mögen wir es langsam auch. Ja,
wenn wir dann noch, wer das Echte möget und wie heißt die eine Toffifee?
Ja, Toffifee ist
dann geht's voll los. Ja, das geht noch.
After Eight. After Eight ist halt richtig bitter.
Ja. Das ist richtig
bitter. Das ist wirklich richtig krass. Aber Margerie, ja, ich stehe ja mittlerweile auch auf so dunkle Schokolade total. So mit so einem Kakaoanteil von 85% oder so.
Wie bist denn du drauf?
Das ist ich wollte es gerade sagen. Nein. Aber das ist richtig gut.
Nee, okay. Das ist ja gut, aber ja.
Alter, der Erwachsene, was ist los mit dir?
ich esse immer noch am liebsten ein neues Set oder Nougat. Ganz klar.
Okay, alles klar.
Ich habe eigentlich eine gute Milka-Schokolade gegessen, und zwar die Oreo. Mit den Oreo-Keks oder wie die heißen.
Ja. Die ist auch echt gut.
Bei Milka ist allgemein sehr, sehr, sehr süß.
Ja, das stimmt schon.
Ist manchmal zu krass.
Ja. Ich mag ja die quadratische.
Welche?
Herrgottersport.
Die ist halt auch schwäbisch.
Schwäbisch, klar. Gut, dann haben wir.
Ich kenne einen, der schafft bei Rittersport.
Echt?
Ja, in der Produktion.
Oh, ich will da mal eine Betriebsbesichtigung machen. Das, da gibt es anscheinend auch so ein Museum irgendwie.
Ja, da waren wir schon mit den Kindern
mal. Ich würde da echt mal gerne hin, ne? An dieser Stelle Werbung. Werbung Ende. So, Kaueindruck haben wir ja noch drauf. Wir haben es
gleich. Ja, das gehört also zum Mundgefühl.
Mundgefühl. Und dann haben wir noch das orale Prozess.
Ja, das habe ich mir draufgeschrieben, weil ich das so cool finde. Das habe ich im Brotsommelier-Kurs gelernt.
Ja.
Wenn man quasi was verköstigt, dann ist es ein orales Prozessieren. Weil es ist nicht nur das Schmecken und Riechen, sondern es ist auch das Ganze, das, was ich gerade gesagt habe, der Kaueindruck, das Mundgefühl, die Geräusche, auch nicht zu unterschätzen. Weiß mir auch, dass Autofirma Daimler zum Beispiel, die tun ja mega viel Geld investieren, dass der Sound beim Türzumachen richtig klingt.
Ja.
Deswegen denke ich, weiß man, wie wichtig Geräusche sind und auch beim Essen.
Ja.
Und dieser ganze Prozess nennt sich wohl orales Prozessieren. Genau, das waren die Begriffe, die mir einfach so mir nichts, dir nichts eingefallen sind. Wir haben versprochen, wir machen immer mal eine Folge zu Bäckerbegriffe. Wenn Begriffe übrig geblieben sind, die ihr noch erklärt haben wollt, meldet euch sehr gerne. Wir haben versucht, alles abzudecken. David, fällt dir noch was ein?
Nö, bin wunschlos glücklich. Krass, also was waren das jetzt? 50 Begriffe, oder?
Ich hab's nicht zählt.
Mit Sicherheit. Nee, also war wirklich, war alles dabei, glaube ich. Vielleicht konnte man dem einen oder anderen was erklären. Vielleicht auch nicht.
Weißt du, was du jetzt noch sagen musst? Das ist nämlich auch so langsam so verboten jetzt vor dem Podcast. Was? Hochspannend.
Hochspannend?
Ja, das ist dein Lieblingswort. Ach, ganz hochspannend? Doch, hast du schon ganz oft gesagt.
Jetzt hör halt auf, ey. Wenn du so weitermachst, dann kann ich mal gar nichts mehr sagen. Dann sitzt du dir still gegenüber.
Wieso? Ich habe nicht gesagt, dass du mega und Riesethema nicht mehr sagen darfst. Was haben wir nächste Woche für ein Riesethema?
Nächste Woche haben wir einen Gast.
Richtig.
Ja.
Die Heike Max wird uns besuchen, da freue ich mich sehr drauf.
Eine Ernährungsberaterin.
Richtig. Und sie wird uns ein bisschen darüber erzählen, was wie Brot in einer gesunden Ernährung, was das für eine Rolle spielen kann und was sie so für Erfahrungen macht mit Leuten, die Brot schlecht vertragen. Und ich glaube, das wird hochspannend.
Ja, ich glaube auch, weil zum einen hat ja Brot immer so bei Ernährungsberater oft auch einen schlechten Ruf und bei ihr halt nicht. Und von dem her finde ich das ganz cool und das wird wirklich, ich würde sagen, spannend, glaube ich doch.
Hochspannend.
Ja, in diesem Sinne, war schön mit dir, würde ich sagen, bis nächste Woche.
Ciao, ciao, bis nächste Woche.